Jesus, wasche mich rein, mache mich neu und ich glaube, dass du auferstanden bist.
Gott selbst hat sich entschieden, das Wertvollste von sich selbst zu geben. Jesus Christus.
Selber ganz bewegt vom Zuhören. Wer kann sich an letzte Woche erinnern? Das Thema war eine Vision mit Feuer. Wer erinnert sich an eine Bibelstelle, die ich genannt habe? Welche Bibelstellen haben wir letzte Woche angeschaut?
Apostelgeschichte.
Apostelgeschichte war eine. Wir haben uns Pfingsten angeschaut und dann haben wir ja über eine Vision einer Person gesprochen, die einen Auftrag gegeben hat. Da haben wir gelesen in Matthäus 28, sehr gut, sehr, sehr gut. Das haben wir angeschaut. Und dann haben wir noch eine dritte Stelle angeschaut. Und jetzt wird es knifflig. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben eine dritte Bibelstelle angeschaut. Wer weiß? Weißt du das Kapitel auch?
Nein.
Ja, sehr gut. 2. Korinther, Kapitel 3. Wir haben angeschaut, dass wir ein Empfehlungsbrief sind, dass Gott auf unsere Herzen geschrieben sind, wir ein Brief für die Menschen sind. Und Sabine wird heute sehr beliebt sein nach dem Gottesdienst.
Na, na, na.
Na, na, na. Ah, herrlich. Himmlischer Vater, ich danke dir für den Sonntag heute Morgen. Danke, dass wir schon so viel Gutes erlebt haben, dass deine Gegenwart hier im Raum ist. Wir öffnen unsere Herzen für dein Wort. Wir wollen bewegt sein von dem, was dich bewegt. Du bist unser Hirte. Wir sind deine Herde. Danke, dass du uns führst und leitest, dass du uns versorgst und dass du eine Sehnsucht in uns erwächst, dass noch viele mehr zu dieser Herde hinzugefügt werden. Amen. Ich habe heute ein Bild für euch dabei. Und da seht ihr einen Vater mit seinem jungen Sohn. Die bauen da gerade ein Haus. Der kleine junge Mann ist Rick Warren. Rick Warren ist ein Pastor aus USA, von der Saddleback Church in USA. Und sein Vater war wiederum auch Pastor und auch ein guter Zimmermann. Und sein Vater hat in 50 Jahren circa 150 Gemeindehäuser und Gemeindegründungen mitgestaltet. Das allein ist schon sehr, sehr viel. Und er erzählt von seinem Vater. Sein Vater war immer der festen Überzeugung, dass die lokale Ortsgemeinde der Welt die größte Hoffnung für die Welt geben könnte. Und es gibt eine kleine Anekdote von ihm. Er war über 80 Jahre alt und hat im hohen Alter leider eine Krebsdiagnose bekommen und sagte dann aber, in mir ist immer noch der Wunsch, eine letzte Gemeinde zu bauen. Er war begeistert von der Vision, dass Gemeinde die Hoffnung für die Welt ist. Und das hat er tatsächlich noch gemacht. Er ist mit diesem Krebs ist er nach Sibirien gereist und hat dort bei einer Gemeinde das Dach gedeckt. Danach ist er zu Jesus gegangen. Und mich bewegt es sehr, weil sein Sohn wurde dann auch Pastor und auf dem Sterbebett sagte zu seinem Sohn, erreich noch eine weitere Person für Jesus. Rick, erreich noch eine weitere Person für Jesus. Und ich fand es echt stark und es wurde zu seinem Lebensmotto und er hat dann Saddleback Church gegründet, eine Gemeinde, die zehntausende Personen erreicht. Aber selbst wenn er nur einen erreicht hätte, für den einen wäre es wichtig gewesen. Und es gibt ein Zitat von Rick Warren, man hat ihn gefragt, wie erreichen wir noch eine weitere Person für Jesus? Und dann hat er gesagt, indem wir Brücken zu den Herzen der Menschen bauen und dies geschieht durch Gottes Liebe, die wir selbst in unserem Leben erfahren haben. Und das fand ich so stark, weil der Hannes und Lukas haben das beide gesagt. Es geht darum, dass du anderen erzählst, was Gott in deinem Leben bewirkt hat. Manchmal denken wir so, oh, evangelisieren oder anderen von Jesus erzählen. Klar kann man sich die Punkte überlegen, was ist das Evangelium überhaupt und kann das gut und kompakt rüberbringen. Und ich habe die Erfahrung aber gemacht, dass die Leute am meisten interessiert sind, wenn ich ihnen erzähle, was ich mit Gott erlebt habe. Was hat Jesus in meinem Leben getan? Und genau dieselbe Vision hatte Rick Warren auch. Er hat gesagt, es geht darum, Brücken zu den Herzen der Menschen zu bauen. Mit denen, die sich freuen, mit den Lachenden zu lachen und zu sagen, auch warum man lacht. Und mit denen, die trauen, mit denen zu trauern und darin Liebe Jesu zu zeigen. Ich finde das so stark. Ich möchte mit euch heute ein Kapitel anschauen, Lukas 15, könnt ihr euch merken für nächste Woche, falls euch jemand fragt, was wurde letzte Woche für eine Bibelstelle gelesen. Ah, sehr gut, ihr habt aufgepasst. In Lukas 15 sind drei ganz einprägsame Gleichnisse über verlorene Dinge. Es ist das Gleichnis von dem verlorenen Schaf, die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Es ist sehr interessant, im Jüdischen, da deuten Wiederholungen immer auf eine besondere Signifikanz und Bedeutsamkeit hin. Das heißt auch, wenn diese Stelle, wahrlich, wahrlich, da musst du besonders hinhören. Und Jesus erzählt hier drei Gleichnisse hintereinander über dasselbe Thema. Ich glaube, er möchte echt was sagen. Er sagt, hört hier ganz genau hin, schaut hier ganz genau hin. Alle drei Gleichnisse handeln von Gottes Herzschlag für das Verlorene. Für Menschen, die seinem Königreich verloren gegangen sind. Und sie beschreiben auch den unermesslichen Wert von etwas verloren gegangenem. Ich weiß nicht, ob du schon mal was Besonderes verloren hast. Es kann vielleicht ein Verlobungsring oder Ehering sein. Oder vielleicht hast du mal Handy oder Geldbeutel irgendwo verloren. Ich war als junger Mann mal in der Mittagspause beim Aldi schnell in Aschheim und habe da was geholt, gehe raus zum Parkplatz und fahre los, komme in die Arbeit und war mein Geldbeutel weg. Dachte ich, wo ist denn der Geldbeutel? Habe ich bei dem Aldi angerufen, falls was abgegeben wird und so weiter. Und habe auch gefragt, da war nichts. Und am nächsten Morgen ruft mich der Schreiberhof von Aschheim an und sagt, ja, hier war ein amerikanischer Hotelgast, der hat ihren Geldbeutel abgegeben. Sind Sie der Herr Staudinger? Dann sage ich, ja. Und dann bin ich rüber und habe den geholt. Der war dann ganz zerkrumpelt und die Münzen waren so kaputt gefahren und so. Und dann war die Story, der Amerikaner hatte das an der Kreuzung in Aschheim gefunden, also an der Seite von der Straße. Und ich vermute, ich habe den aufs Autodach gelegt. Genau. Und dann habe ich bei Gelb ganz schnell die Linksabbiegung genommen und dann ist er runtergefallen. Aber ich dachte, und ich war so dankbar, alles wieder zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon mal was verloren. Ich möchte mit euch lesen Lukas 15, Vers 1 bis 7. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Die Zöllner und Sünder, die haben sich zu Jesus genaht, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Ich wollte dich mal fragen, hast du Kontakt mit Zöllnern, mit Sündern? Oder bist du mehr der Pharisäer, der sich reinhält von der Welt, indem er Abstand nimmt? In der Kirchengeschichte ist das passiert. Man wollte so rein und heilig vor Gott sein und so nah ihm sein, dass man sich Mauern gebaut hat und hat gesagt, wir bleiben in den Mauern, damit uns die Welt nichts anhaben kann. Bist du ein Thermostat oder ein Thermometer? Herr Christian, was ist jetzt das wieder? Ein Thermometer misst die Umgebungstemperatur, ein Thermometer passt sich der Umgebung an. Was macht ein Thermostat? Genau, das Thermostat reguliert, wie die Umgebung sein soll. Nochmal die Frage, bist du ein Thermostat oder ein Thermometer? Sehr gut, ein Thermostat. Fantastisch. Und dann spricht er zu ihnen weiter und er sagt in Vers 3, er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und den geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, dann nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Yes. Kerstin, freu dich mit mir, mein Geldbeutel ist wieder da. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Wisst ihr, wir freuen uns und ich freue mich so sehr mit. Ich freue mich mit allen, die gestern auf der Straße waren, mit dabei waren. Ich freue mich für die Hälfte der Leute, war das erste Mal mit dabei. Ich freue mich, dass sie es überwunden haben. Ich freue mich, dass sie Kontakte hatten. Ich freue mich, dass sie für Menschen beten konnten. Ich freue mich, dass sie ihr Leben Jesus gegeben haben, auch zwei Personen. Ich finde es so begeisternd, einfach, dass Leute ermutigt haben. Aber wisst ihr was? Der Himmel freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Der Himmel freut sich. Warum? Weil die Ewigkeit verändert wird. Wisst ihr, wir, die wir Jesus nachfolgen, unsere Ewigkeit ist schon vorherbestimmt. Wenn es dir gelingt, die letzten Jahrzehnte noch auf dem schmalen Weg zu bleiben, dann ist deine Ewigkeit sicher. Dann geht es dir gut. Was ist mit denen, die es noch nicht festhaben? Und ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen, ich möchte euch ermutigen, ich möchte mich ermutigen. Ich predige zu mir selber. Dann das nächste Gleichnis am Vers 8. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, das ist eine Münze, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Das ist wie der Ohrring im Schlafzimmer. Wo ist der jetzt hin? Ich habe schon viele Ohrringe gesucht in unserem Haus. Ich habe eine Frau und 2 Töchter. Und wir haben gesucht und gesucht und gesucht und meistens auch gefunden. Kerstin ist da ganz klasse. Sie sagt, nee, halt, innehalten. Wir fragen jetzt den Heiligen Geist. Und dann fragen wir und dann, da und da. Und dann schauen wir und dann war das ganz oft der Fall. Ja. Wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Schon 2 Beispiele, ein Schaf, also dein Gut und Habe und das zweite noch dann Geld, du hast Geld wieder gefunden. Jesus geht hier voll an unsere Herzen. Und dann geht er aber an was ganz Tiefes noch, er geht an Beziehung. Eine Beziehung zwischen einem Vater und seinen 2 Söhnen. Und es gibt das Gleichnis von den 2 Söhnen. Und der eine sagt, ich habe die Nase voll, hier deinen Mist zu machen. Gib mir mein Erbe, ich genieße jetzt das Leben. Der Vater sagt, okay, wenn du möchtest. Und der eine Sohn zieht weg. Er verprasst das ganze Zeug. Er gibt alles Geld aus und landet am Ende bei den Schweinen. Im Schweinestall. Und dann heißt es im Vers 17, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Er sagt, Mensch, den niedrigsten Arbeitern meines Vaters geht es gerade besser als mir. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater, hatte Erbarmen und er lief und fiel um den Hals und küsste ihn. So eine Freude hatte der Vater. Viele irdische Väter würden sagen, ja, du wolltest es so, jetzt hast du es so. Und letztens habe ich noch was Neues gelernt, dass wenn ein Sohn von zu Hause weggegangen war und dann so zurückkommt, dass eigentlich dann der Ort, die Ältesten des Ortes, haben das Recht, mit ihm zu machen, was sie wollen. Und es war nicht selten, dass sie ihn mit Stöcken und Steinen wieder aus dem Ort gejagt haben. Das war damals der Brauch. Und ich sehe jetzt ganz neu, ich dachte mir ja, der Vater läuft ihm entgegen, weil seine Liebe so groß ist. Könnte es sein, dass der Vater ihm entgegenläuft, um ihn vom Mob des Ortes zu bewahren und zu beschützen? Und sagt, ich schaue auf dich. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Und am Vers 22, der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her, zieht es ihn an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße, bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. 3 Gleichnisse, Drei Gleichnisse, in denen was verloren gegangen ist. Drei Gleichnisse, in denen wir Gottes Verlangen sehen, das Verlorene zu finden und zu retten. Es sind drei Bilder, bei denen es eigentlich um Menschenleben geht. Gott sehnt sich danach, dass alle Menschen lieber in lebendige Beziehung zu ihrem Schöpfer und Vater kommen. In allen drei Gleichnissen siehst du, dass es Gottes oberste Priorität ist, das Verlorene zu suchen. Jedes Mal, alle drei Male. Es werden keine Kosten und Mühen gescheut, das Verlorene zu suchen. Und dann als zweites, dass der ganze Himmel sich jedes Mal freut und jubelt, wenn das Verlorene wiedergefunden ist und heimkehrt. Ich glaube, wenn diese Dinge bei Gott oberste Priorität haben, dann sollten die dies auch bei uns haben. Unser Herzschlag als Quelltor sollte es immer sein, Salz und Licht für die Menschen zu sein und ihnen Jesus zu sagen. Und das ist eigentlich schon die Absicht seit Gründung unserer Gemeinde. Der Name Quelltor beschreibt wirklich den Wunsch, dass Menschen hier wie durch ein Tor reinkommen zur lebendigen Quelle des Lebens. Und Gott hat uns in der Gründung Johannes 7, Vers 37 und 38 gegeben. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. So, du darfst hier reinkommen. Du darfst hier reinkommen zur lebendigen Quelle. Und du darfst dich satt trinken an dieser Quelle. Du darfst dich erfrischen. Es soll dir eine Oase sein. Du darfst hier Heimat finden. Du darfst hier Gott erleben. Und dann wirst du selber zur lebensspendenden Quelle für andere. Du multiplizierst dich. Römer 9, Vers 25 war noch eine Schriftstelle, die uns in der Gründung sehr bewegt hat. Einmal werde ich die mein Volk nennen, die bisher nicht dazugehörten, und ich werde die auserwählen, die bisher nicht meine Auserwählten waren. Gott sehnt sich, dass sein Volk immer mehr wächst. Wir alle sind Schöpfung Gottes. Aber nur die, die den Namen Jesus anrufen, die wir da ganz bewusst zurücktreten in die Gemeinschaft mit ihrem Vater, mit ihrem Schöpfer, in die Sohnschaft, in die Tochterschaft, die sind dann sein Volk. In der Message-Übersetzung, das ist so eine amerikanische Übersetzung, die ein bisschen freier übersetzt wird, und da heißt es: I will call nobodies to somebodies. Das finde ich so stark. Früher waren wir nobodies, ein Niemand. Jetzt sind wir somebody. Wir sind jemand, wir sind in Christus, wir haben diese neue Identität, ein königliches Priestertum, Söhne und Töchter des Allmächtigen. Und das ist ja auch unsere Vision, eine Gemeinde zu sein, die immer von mehr mündigen Christen geprägt wird, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Das ist die Absicht. Wisst ihr, was passiert, wenn du eine Quelle hast, die in einen See mündet und keinen Abfluss hat? Wisst ihr, was mit dem Wasser passiert? Das wird schlecht. Es kippt. Es fängt das Stinken an. Deswegen sind die schönsten Seen die, die von Quellen gefüllt werden und dann einen Abfluss haben. Deswegen ist es schöner, im Silbensteinsee zu baden, statt in der Fidschi. Jetzt habt ihr das natürliche Beispiel dazu. Oder im Bugasee. Bugasee hat auch einen Abfluss, man sieht es nur nicht. Genau. Das heißt, wir können nicht nur hier sein und uns füllen lassen und uns sättigen und uns geht's gut. Irgendwann riecht es. Kerstin hat es beim Workshop gesagt, wir sind ein Wohlgeruch Gottes für die Menschen. Wir sollen gut riechen für die. Das heißt, wir brauchen auch einen Output. Wir können uns nicht immer nur füllen lassen, wir brauchen einen Ausfluss, wo Dinge rausgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte jetzt am Ende ganz praktisch werden. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen und dich ein bisschen herausfordern. Und die Botschaft in sich ist für mich wirklich nicht nur Milch, sondern richtig Brot. Und ich erkläre euch warum. Nicht, weil sie so eine tiefe Offenbarung hat, nein, weil sie so tief herausfordert. Du hast wahrscheinlich, die meisten von euch haben alles gehört, wahrscheinlich, was ich heute schon mal gesagt habe. Aber der Punkt ist, wo setze ich an und lasse mich herausfordern, es wirklich umzusetzen? Da möchte ich uns mit praktischen Schritten helfen. Ich trage hier dieses T-Shirt for the One. Das ist diese Stelle aus Lukas. Das ist das Motto von Knights of Hope. Für den einen. Wer ist die oder der eine in deinem Leben? Es gibt ganz interessante Dinge. Ich meine, es ist eine Person, die Jesus noch nicht kennt. Wer ist die eine oder der eine, der Jesus noch nicht kennt? Wisst ihr, dass die größte Religionszugehörigkeit auf dieser Erde sind wir Christen? Gut 2 Milliarden oder 2,5 Milliarden Personen auf dieser Erde sind Christen. Also alle zusammen, auch katholische, evangelische Christen und so weiter. Freikirchler sind ungefähr die Hälfte. Das sind so viele Menschen. Jetzt kannst du ausrechnen, lass uns mal sagen, okay, wir nehmen jetzt diese 2 Milliarden. Insgesamt haben wir, glaube ich, 8,5 Milliarden auf dieser Erde, circa, das sind jetzt alles circa Zahlen, nämlich nicht ganz genau. Ich schaue gerade an die intellektuellen Koryphäen hier in dem Raum. Sonst schicken wir eine E-Mail morgen. Jetzt stell dir mal vor, wir nehmen uns zu Ziel, dass jeder von uns Christen die nächsten 12 Monate sich eine Person nimmt, für die jeden Tag betet, die einlädt mal in Gottesdienst, mal einlädt zu einer Knights of Hope, die einlädt zu deinem Geburtstag, dich einlädt, wenn du zum Weißwurstfrühstück der Männer geht und so weiter. Das, mit anderen Worten, du bleibst wirklich an dieser Person dran. Stell dir vor, alle Christen würden das machen und würden tatsächlich diesen eine Person gewinnen. In 12 Monaten würde sich die Anzahl der Christen verdoppeln. In 36 Monaten wären wir fertig und könnten alle zu Jesus gehen. Ich weiß, das ist eine Milchmädchenrechnung. Aber ich möchte einfach verdeutlichen, was für ein Potenzial und Möglichkeit da dran ist. Und ich fasse mich an der Nase. So, die Frage, wer ist die eine oder der eine in deinem Leben? Gehst du dieser Person nach, suchst eifrig mit Fleiß nach ihr, bis du sie findest? Wo ist mein Schaf? Wo ist meine Drachme? Bitte den Heiligen Geist darum, dir auch ein tieferes Verlangen zu geben, die Menschen um dich herum mit der Botschaft des Evangeliums und der Retterliebe Jesu zu erreichen. Und wisst ihr was? Wisst ihr, wann Entscheidungen Frucht tragen, wenn sie konkret werden? Wir kennen das alle. Ich möchte mehr abnehmen. Ab morgen nehme ich mehr ab. Ab morgen nehme ich mehr ab. Wohin führt das? Zu nichts. Nichts, niente, null. Wenn du aber sagst, ab morgen verzichte ich auf Zucker und werde jeden Tag 1 Stunde spazieren gehen. Wohin führt das? Zur Abnahme. Jesus, ab morgen werde ich mich mehr zur Verfügung stellen. Das ist super, aber es ist mir nicht konkret genug. Wer ist die oder der eine, wo du sagst, die schreibe ich in mein Gebetsbüchlein, können auch 2 oder 3 sein. Und du sagst, für die bete ich jetzt jeden Tag. Ich bin hier, weil meine Oma für mich gebetet hat. Gott hab sie selig und ich werde sie wiedersehen. Das ist ein Grund, warum ich hier bin. Und weil sie meiner Mama gesagt hat, da gibt es eine Gemeinde, die beten für kranke Leute, die werden geheilt. Dann sind wir dahin. Für meine Mama wurde gebetet, es wurde besser mit ihren Depressionen und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Sie hat gebetet und sie hat einfach gesagt, da gibt es das. Sie hat gar nichts machen müssen. Gar kein Aufwand. Wer sind da? Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeitsplatz, Sportverein. Schreib die auf, bet für die täglich. Bet für sie, dass sie Jesus als persönlichen Heiland und Erlöser kennen. Bet, dass du Gelegenheit bekommst für gute Gespräche. Bet, dass dein Lebensstil Jesus zeigt. In deiner Mimik, Gestik und in deinem Handeln. Das heißt nicht, dass wir immer gut drauf sein müssen. Ihr wisst, was ich meine. Und dass du den Mut hast, zu den Knights of Hope einzuladen. Wir haben diese kleinen roten Kärtchen da hinten überall ausliegen. Die kannst du nehmen und zum Beispiel sagen, hey, ich gehe dahin, hast du Lust mitzukommen? Und dann kannst du da ein Ticket für die Person reservieren. Und ich möchte euch echt ermutigen, sei einfach mutig, deinen Glauben zu teilen. Erzähl von deinen Erlebnissen mit Gott. Ich glaube, dass Gott uns so viele Möglichkeiten schenkt, wo wir das mal erzählen können. Wir Christen dürfen stolz sein auf das, was wir haben. Wir dürfen es teilen und stolz von den Erlebnissen, die wir haben. Ich fand, also die Leute reden so viel über Krankheit. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dann auch mal zu sagen, ja, ich habe das auch schon erlebt, für mich wurde gebetet und mir ging es besser oder ich wurde geheilt oder ich glaube, dass Gebet hilft. Wenn es mir schlecht geht, ich sage immer meiner Frau, kannst du für mich beten? Oder ich bete für mich selber. Oder irgendjemand anderen. Ah, das macht ihr, betet füreinander. Ja, ja, wir sind Christen. Ah, ja, ich bin Buddhist, ich gehe da erstmal ins Nirvana und dann mache ich Räucherstäbe an. Dann sage ich, bet zum lebendigen Gott. Das hilft dir. Wir dürfen da ein bisschen mutiger sein, stolz auf das sein, was wir haben. Wisst ihr, und ich möchte echt ermutigen. Man muss gar nicht die Stelle erwähnen, wenn ihr mich vor den Menschen bekennt, dann werde ich euch vor meinem Vater bekennen. Das würde nur Druck aufbauen. Ich möchte ermutigen, dass ihr wirklich sagt, ja, ich habe das bekommen, ich habe so viel erfahren, ich möchte das einfach weitergeben. Lass Menschen durch dein Zeugnis Jesus erfahren und erleben. Wer ist der eine? Und wir wollen jetzt abschließend noch ein Lied singen. Und das ist das Lied vor dir. Und in dem Lied geht es eigentlich ganz viel darum, was Gott für uns Gutes tut. Aber ich liebe diesen Chorus. In dem Chorus heißt es, ich will in deinem Licht leben und deinen Willen tun. Und ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern, dich ganz bewusst zu entscheiden, willst du diesen Chorus wirklich singen? Und wenn du ihn wirklich singen willst, dann sing ihn von ganzem Herzen. Und ich singe begeistert mit dir mit. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Jesus, ich danke dir für diese drei Gleichnisse. Ich bin einfach so begeistert von dir, dem lebendigen Jesus. Und ich wünsche mir einfach, dass das in uns lebt, dass das in uns überschwappt, Herr Jesus. Ich danke dir für die positiven Erlebnisse, die wir gehört haben. Einfach. Und wir danken dir, dass du was in uns wirkst, dass wir unser Umfeld wirklich verändern. Amen.